Ich danke dir. Ja, wir haben 21 Uhr. Es ist immer noch Donnerstag, der 9.11. und wir starten mit dem Themen- und Berichteteil der Landesvorstandssitzung. Heute wird spannend. Am Wochenende ist Landesparteitag und wir besprechen Anträge. Ich habe es jetzt einfach mal aus dem Blick rauskopiert. Wir marschieren von oben nach unten und als ersten Punkt hätten wir den Antrag. Ja, das wäre eigentlich die Verlängerung der Amtszeit des Vorstands. Der Antragsteller ist allerdings dann irgendwann aufgefallen, dass 5 Jahre nicht möglich sind, hat ihn zurückgezogen. Insofern ist der erste Antrag der Satzungsänderungsantrag 002. Antragsteller ist der erste Bürgermeister von Passau und er stellt den Antrag, die Finanzordnung so zu ändern, die Regelungen, die zur Finanzordnung, die in der Bundessatzung getroffen werden, gelten auch. Entsprechend auch auf Landesebene. Haben wir Meinungen dazu? Ich glaube, Schiri ist nicht da, dass man vorstellen könnte, oder? Nein, ist nicht da. Gut. Meinungen, Wortmeldungen, was auch immer ihr habt.
Wortmeldung.
Ich bitte dich, Detlef.
Also die bayerische Finanzordnung ist ja nicht ohne Grund so getroffen worden oder beschlossen worden, wie sie bei uns in unserer Satzung steht. Denn da steckt ja ein tieferer Sinn dahinter, dass das also im Prinzip ja, über mehrere Sätze geht. Natürlich ist es einfacher, da reinzuschreiben, wir unterliegen der Finanzordnung des Bundes. Der Bund hat natürlich ganz andere Aufgaben als ein Land zu erledigen, denn der Bund hat keine Kreisverbände und keine Bezirksverbände, denen er hinterherlaufen muss, um seine Daten zu bekommen. Deswegen haben wir dieses Belohnungssystem und so weiter eingeführt. Das andere ist, der Bund hat natürlich seine Landesverbände, denen er hinterherläuft, aber das ist denen ihr Problem, nicht unseres, ja? Wir reden ja hier über Landesverband Bayern. Und deswegen finde ich als Begründung, warte mal. Antragsbegründung ist also faktisch sehr dürftig. Man sieht bei dem Antragsteller, dass er faktisch mit dieser Thematik sich noch nie auseinandersetzen musste, so wie Schatzmeister, die praktisch diese Unterlagen beibringen müssen, um eben nicht den Gesamtrechenschaftsbericht zu gefährden. Und deswegen habe ich schon mal zu einem frühen Zeitpunkt auf Diskurs geschrieben, er möge doch bitte mal mit mir darüber oder mit uns darüber diskutieren, aber es ist leider mit dieser Person nicht möglich. So wie er hier drin steht, muss ich ihn zum Beispiel ablehnen. Also mir fällt da nichts anderes dazu ein.
Okay, danke, Detlef. Weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, dann
Wollte
doch,
nur
haben
was
wir
sagen.
noch. Bitte, Martin.
Ich dachte nur, bei unseren zahlreichen Gästen, die jetzt vor allem auch in der zweiten Runde noch erschienen sind, wollte vielleicht mal was dazu sagen. Da hätte ich gerne den Vortritt gelassen. Wir haben, seit wir diese bayerische Finanzordnung eingeführt haben, eigentlich eine deutliche Verbesserung in Sachen Rechenschaftsbericht und rechtzeitiges Abliefern. Es ist ja nicht so, wie es in der Begründung heißt, dass diese Belohnung in die Taschen der Schatzmeister geht, sondern es geht im Prinzip auf die Konten der entsprechenden Gliederung und ist durchaus durch entsprechend fleißiges Arbeiten beziehungsweise das zu erbringen, was man eigentlich mit seiner Wahl auch zugesagt hat, nämlich die ganzen Unterlagen zeitnah entsprechend zu buchen oder zur Buchung abzugeben. Dafür ist es eine Belohnung. Wir haben dadurch gerade unsere Schatzmeister auch deutlich weniger Ärger und Arbeit als in den Jahren zuvor. Und von daher halte ich es ein bisschen für schwierig, auch wenn da vielleicht der ein oder andere Satz drin ist. Das Ding jetzt, ein anderer Satz, der vielleicht problematisch sein mag, das Ding jetzt so pauschal wegzubügeln. Auch ich hätte Schwierigkeiten, diesem Satzungsänderungsantrag zuzustimmen.
Ich danke dir, Martin. Weitere Wortmeldungen? Gut, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir doch einfach zum nächsten über Gliederungen. Ich gucke mal rein, um was es sich handelt. Antragsteller ist der erste Bürgermeister von Passau. Dann haben wir kurz zusammen die Gliederung des Landesverbandes regelt die Bundessatzung. Das soll ersetzen den Paragraph 7 der Landessatzung, in der die Neugründung von Gliederungen geregelt ist und der Zusammenschluss von Gliederungen. Das, ja, den halte ich zumindest diese Form schon mal für ausgesprochen schwierig, weil wir haben mittlerweile eine Gliederung, die nur Kraft der Landessatzung existiert. Ich weiß gar nicht, wie wir damit verfahren müssten, wenn wir das wieder abschaffen. Gut. Antragsbegründung. Die Basis soll entscheiden. Der Gegenwärtige ist unvereinbar mit der Idee der Piraten. Besser jemanden herumkommandieren können nur die Diktatoren. Mit gegenwärtigen Paragraph 7 sind die Grundgedanken des Vereinslebens mit Füßen getreten. Jo, Wortmeldungen.
Unfug. Entschuldigung. Erstens, der Antragstext lautet, die Gliederung des Landesverbands regelt die Bundessatzung. Er schreibt also noch nicht mal in den Antrag rein, was dann ersetzt werden soll. Das hat er dann unter nicht Teil des Antrags drin. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben hier meiner Ansicht nach eine sehr gute Regelung und erschwerend hinzukommt, dass wir in Bayern ja auch noch so eine Sonderebene mit drin haben. Nee, ich halte es für Unfug, das zu ändern und in die Bundessatzung zu kippen. Dann müssten wir, wenn irgendwie was ist, was eben tatsächlich bayernspezifisch ist, eventuell noch die Bundessatzung anpassen lassen und das ist absoluter Mumpitz.
Danke dir, Astrid. Drei Wortmeldungen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann beschließen wir diesen Punkt und gehen über zum nächsten. Erwerb der Mitgliedschaft in der untersten Gliederung. Antragsteller ist der Tomatenfisch und ich glaube, der kann was dazu sagen.
Ja, guten Abend nochmal. Das ist eigentlich ganz einfaches Ding. Man hat es ja vorhin wieder gehört. Wir haben in Bayern Mitgliedsanträge, die liegen. Benny, verbessere mich seit August oder so. Ich bin einfach der Meinung, das kann es nicht sein. So viele neue Mitglieder kriegen wir heutzutage nicht mehr, dass wir die so lange warten lassen können und teilweise die Mitglieder nicht mal mehr benachrichtigt werden, außer die, ja, Willkommensmail, die quasi die Verwaltung vom LV Bayern verschickt. Ja, und darum möchte ich das gerne ein bisschen begrenzen. Das gibt es in anderen Landesverbänden ähnlich. Und letztendlich, wenn die Gliederung einen Grund vorbringen, kann sie das ja verlängern. Das habe ich halt mit vorgesehen. Ja, ich finde, man muss es tun, einfach ja, damit es irgendwann mal ein Ende findet und nicht Mitgliedsanträge monatelang rumliegen, weil die Gliederung erst den Mensch kennenlernen will und der gerade keine Zeit hat oder vielleicht gar nicht kann oder was weiß ich nicht.
Ja, danke, Herr Thomas. Haben wir dort Meldungen zu?
Ich wollte fragen, wie das mit der neuen Regelung des Bundesschiedsgerichtes in Einklang zu bringen ist, weil die Untergliederungen haben dann dem Landesverband mitzuteilen, dass sein Mitglied aufgenommen wurde. Und wir haben ja eigentlich eine zentrale Mitgliederverwaltung, die das eigentlich erledigen sollte.
Ich weiß nicht, was du jetzt mit dem Bundesschiedsgericht meinst. Wüsste nicht, dass da irgendwie was dazu entschieden worden ist. Es war schon immer so, dass die Aufnahme in der untersten Gliederung geschieht. Die Option ist jetzt immer noch. Ich möchte halt einfach nur, dass es in einem bestimmten zeitlichen Rahmen passiert. Und ich müsste jetzt selber nochmal nachschauen. Ich glaube 28 Tage. Dann kann man es nochmal verlängern lassen, wenn die Gliederung irgendwelche Gründe hat und sagt, was ich, wir treffen uns erst in 2 Wochen zur Vorstandssitzung, ist das alles machbar. Aber dass sich Gliederungen über Monate nicht melden, und das ist in Bayern tatsächlich der Fall, das kann es einfach nicht sein. Da müssen wir mit den Mitgliedern oder mit den Antragstellern irgendwann mal sagen, jetzt wird entschieden, wirst du aufgenommen oder wirst nicht aufgenommen.
Darum ging es mir nicht. Also mir ging es darum, um diese Meldung, dass man das an diesem Landesvorstand melden muss. Und der Fall ist mit Rheinland-Pfalz, dass dann die zentrale Mitgliederverwaltung gesagt hat, dass es nicht der Landesverband die Verwaltung der Mitgliederdaten macht, sondern die zentrale Mitgliederdatei. Dann wäre es sinnvoll, dass man an die zentrale Mitgliederdatei die Informationen sendet und nicht an den Landesvorstand.
Zwei Dinge. Erstmal bringst du, wie schon öfters, was durcheinander. Rheinland-Pfalz hatte nichts mit einem Neuantrag zu tun. Also hat überhaupt nichts mit einem Antrag zu tun. Und das Zweite ist, dass tatsächlich so Mitgliedsanträge, die über die Bundeswebseite eingehen, im Rettein des Bundes landen, wo Benny und Nils Zugriff haben. Und von dort wird das an die niedrigste Gliederung weitergeleitet. Die entscheiden dann und dann pflegt Benny oder Nils das jeweils in die zentrale Mitgliederdatei ein.
Anmerkung dazu, ich darf.
Bitte, Benny.
Es ist halt schon irgendwie ein bisschen peinlich, wenn wir im Juni einen Antrag reinbekommen haben und der halt erst irgendwie im November oder Oktober bearbeitet wird, weil der Vorstand vorher nicht erreichbar war oder einfach aus anderen Gründen sich nicht gemeldet hat oder es nicht abstimmen konnte. Dann dieses Mitglied anzunehmen, ist dann halt schon ein bisschen peinlich. Und deswegen einen Monat, dann auch ein bisschen Nachzeit, wenn es unbedingt sein muss, und dann annehmen, ist immer noch besser wie das, was wir jetzt schon hatten.
Das ist ein peinliches Gut, das ist eine unglaubliche Sauerei. Wenn jemand bei uns engagieren möchte, Mitglied werden möchte, dann lassen wir 3 Monate verschimmeln. Dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Leute abspringen. Also für mich geht dieser Antrag durchaus in die richtige Richtung. 28 Tage meint es immer noch ein Haufen Zeit. Also ich hätte mit 2 Wochen auch leben können. Das ist eine der wichtigsten Schichten der untersten Glieder, um das die Mitglieder pflegt. Und wenn sie es dann noch nicht einmal schafft, dass sie es irgendwann mal aufnehmen, also seid ziemlich böse. Ja, aber soweit mein Land. Möchte noch jemand was dazu sagen?
Jo. Ja. Also ich finde den Mitgliedsantrag, den Antrag eigentlich auch soweit gut. Das Einzige, was ich tatsächlich hier für ein bisschen zu lange halte, sind die 28 Tage. Aber im Vergleich zu bisher endlos ist das auf jeden Fall schon mal eine brauchbare Geschichte. Jetzt haben wir bei uns ja 3 Ebenen. Steht jetzt zum Beispiel nicht drin, inwieweit jetzt eine Frist dann zum Beispiel auch für die Bezirksebene gilt. Schlimmstenfalls sind es dann da auch wieder 4 Wochen. Das heißt, wir haben jetzt quasi immer noch dann eine Frist von insgesamt 8 Wochen, bis dann im Zweifelsfalle der Landesvorstand hier drüber entscheiden kann. Aber wie gesagt, bisher waren das ja eher Monate, den Wochen, von daher ist es eine echte Verbesserung.
Danke, Martin. Matthias, du wolltest noch was?
Ja, ich glaube, die Diskussion führt da ein bisschen jetzt am Wege vorbei. Es hat ja niemand was dagegen, dass das automatisch so ist. Die 28 Tage halte ich auch für ein bisschen lang eigentlich. 21 Tage wären wahrscheinlich besser gewesen, 3 Wochen. Aber es geht mir darum, dass eigentlich diese Mitgliederverwaltung jetzt einfach an diesen Landesvorstand übertragen wird, so im Nebensatz.
Das ist definitiv nicht der Fall. Hier geht es ausschließlich um die Aufnahme der Neumitglieder. Und das ist auch keine Übertragung, ich nehme an, du hast das Bundesschiedsgericht-Urteil gelesen. Das ist auch die einzige tatsächliche Aufgabe, die ausschließlich bei der unteren Gliederung liegt, in der Mitgliederverwaltung die Aufnahme der Neumitglieder. Ansonsten führt der Bund ein zentrales Behördenverzeichnis. Also sprich, da geht man überhaupt nicht drüber. Hier geht es ausschließlich um die Aufnahme.
Vielleicht noch ergänzend hinzu, ich habe das extra eigentlich an die nächsthöhere Gliederung delegiert, in Anführungsstrichen, eben damit es nicht der Landesvorstand zum Beispiel ist. Entschuldigung, Niederbayern ist es halt so, aber in München wäre das jetzt erst der Bezirk Oberbayern. Und wenn ein Antragsteller keinen KV im Bereich Oberbayern hat, dann ist es halt der Landesvorstand, wenn der Bezirk Oberbayern das nicht in 4 Wochen schafft. Zu den 4 Wochen ist eigentlich deswegen geschuldet, weil es gibt halt KVs, die machen das einmal im Monat und dann kann man schon sagen, ja okay, wir haben jetzt gerade Sitzung gehabt und so entsteht eine Verzögerung. Insofern 4 Wochen halte ich für okay. Ist auch einfacher zu merken, wenn einer, was weiß ich, am 9.11. eintritt, dann erinnere ich am 9.12. dran. Wenn ich 3 Wochen habe, dann bringe ich wieder Tohuwabohu rein. Das muss ja auch nicht auf den Tag genau sein, aber es ist einfach so, einfach mal so eine symbolische Frist, die man da setzt.
Weitere Anmerkungen?
Ja, ich habe es gerade nochmal durchgelesen. Wir haben da ja nicht bloß diesen Absatz 3, der da jetzt neu hinzugefügt wird, sondern wir haben ja auch den Absatz 2, der in der alten wie auch in der neuen Form gehalten werden soll. Hier heißt es, jegliche Änderung am Bestand der Mitgliedstaaten muss allen übergeordneten Gliederungen mitgeteilt werden. Änderung am Bestand ist natürlich auch eine Neuaufnahme. Das heißt, der KV hat es nach Satz 2 dem Bezirk, dem Land und dem Bund mitzuteilen. Und nach Satz 3 ist dann eben die spezielle Änderung, Neuaufnahme nur noch an den Mitgliederverwaltung des Landesvorstands mitzuteilen. Da ist ein kleiner Widerspruch in sich drin, mit dem ich aber grundsätzlich schon leben kann. Letzten Endes vereinfacht es ja auch die Mitgliederverwaltung des Landesvorstands, das dann entsprechend in die zentrale Mitgliederverwaltung einpflegt, auf die dann auch alle Gliederungen wieder direkt oder indirekt Zugriff haben.
Gut, danke dir, Martin. Sonst noch jemand? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir doch zum nächsten. Die Kündigung der Mitgliedschaft. Ja, wieder ein Tomatenfisch. Ich bitte dich, Thomas.
Ach so, mit Sprechtaste geht es besser. Ja, letztendlich, wir hatten den Antrag im Diskurs. Ich hatte das erst alles ein bisschen anders geschrieben, aber der Piratenschlumpf hat dann gemeint, ja, eigentlich könnte man das komplett eigentlich weglassen und an die Bundessatzung anpassen. Da ist im Prinzip alles geregelt. Ja, ich habe mir das dann angeschaut und bin eigentlich so ganz okay einverstanden damit und ja, entschlackt das Ganze ein bisschen. Und ja, ist auch wieder dasselbe Problem. Wir haben gerade aktuell einen Fall nicht aus Bayern, betrifft einen anderen Landesverband, wo ein Mitglied halt ein Einschreiben an die Gliederung geschickt hat und da ist dann ewig nichts passiert. Das Ding ist nach 2 Wochen zurückgegangen, weil das Einschreiben keiner abgeholt hat. Und die wenden sich dann erbost an Bundesvorstand oder eine Bundesmitgliederverwaltung. Und ich sage einfach, jeder, der austreten möchte, heißt nicht, dass es ein verlorener Wähler für uns ist. Aber wenn wir das auf die Art und Weise hinauszögern, dann kann es schon sein, dass der sagt, den Saufen wähle ich auch nicht mehr. Und insofern, ja, ich möchte das nicht mehr in der niedrigsten Gliederung haben. Eben aus Gründen dieselbe eigentlich wie bei der Aufnahme der Mitglieder. Manche kleinen Gliederungen schaffen das einfach nicht mehr.
Jo, danke Thomas. Meinungen dazu? Das scheint nicht der Fall zu sein. Jo, dann gehen wir doch einfach zum nächsten. Vertretungsbefugnis Landesvorstand. Schon wieder der Thomas, mein Gott.
Ja, ich wurde mal ehrgeizig. Ja, auch der ist ein Diskurs heftig oder ja ausreichend eigentlich diskutiert worden. Es gab da natürlich auch die Argumente, die ich nachvollziehen kann, dass sagen, ja okay, bei einer Bank braucht man da nicht eine Einzelvertretungsbefugnis, da reicht meistens schon das Protokoll und irgendwelche Unterschriften, das ist alles okay. Aber es gibt halt Sachen, wo eine Einzeltretungsbefugnis nötig wird. Ich kann jetzt leider das nicht zitieren, was ich weiß, aber es ist halt einfach so, dass manche Gerichte, denen der Beschluss eines Vorstandes nicht so ausreicht, sondern dass sie dann halt im Notfall von allen 7 Leuten irgendein Dokument die Unterschrift haben wollen und das gilt es einfach meines Erachtens zu vereinfachen. Ich habe das eigentlich auch deswegen gemacht, dass es ein einstimmiger Beschluss sein muss. Also da ist, sollte da auch nur einer Bedenken haben aus dem Vorstand, wird das wahrscheinlich nicht durchgeführt werden. Insofern sehe ich da auch keine Probleme. Ich kann jetzt nur sagen, ja, es gibt solche Sachen, wo ein Gericht nachgefragt hat, das geht so nicht mit eurem Beschluss, das muss in der Satzung stehen oder ihr müsst halt alle da vor Gericht oder sonst wo erscheinen. Und insofern finde ich das auch für sinnvoll.
Ich danke dir, Thomas. Meinungen dazu?
Ja.
Bitte?
Ich fände es sinnvoller, wenn das nur für ein Einzelereignis solche Beschlüsse getätigt werden. So wie es jetzt in der Satzung steht, kann das auch so eine pauschaler Beschluss sein, wo jemand automatisch für alles, zum Beispiel der Schatzmeister, für alles zuständig ist. Und das finde ich sehr problematisch.
Der Einwand ist jetzt gar nicht schlecht, hätte mich gefreut, wenn du den eher gebracht hättest. Letztendlich kommt es halt auf den dokumentierten Beschluss an, der ja das dann festlegen kann, dass es genau für diese eine Sache ist. Appelliere ich jetzt einfach mal an das Verständnis des Vorstandes und dass sie da wissen, was sie tun. Aber ja, hättest du gerne eher bringen können, ne? Hätte ich das irgendwie besser ausgebaut. Das ist gar nicht doof, ja.
Weil das...
Ja, bitte, Matthias.
Weil das Problem ist, dass dieser Beschluss ja auch nach unten wirkt. Und das macht er in Kreisverständen, Vorständen zum Beispiel, gibt das einen erheblichen Druck. Das ist so ein gegenseitiges Vertrauen, dass man dann so pauschal jedem die Einzelbefugnis überträgt. Und das ist wirklich problematisch.
Okay, ich rede ja in dem Antragstext nur vom Landesvorstand. Also, ja.
Ja, ich glaube, da kann man lang streiten, ob der nach unten durchwirkt. Nein, drin ist es nicht und es ist im Absatz vom Landesvorstand. Also ich würde jetzt sagen nein, aber weiß der Geier, was im Zweifelsfall ein Schiedsgericht entscheiden würde. Ich denke aber, dass eigentlich nicht so gemeint ist. Weitere Wortmeldungen? Gut, ich höre nichts, dann sind wir da, glaube ich, auch durch. Kommen wir zum nächsten Ladungsfrist AV. Ja, der ist von mir, das ist ja schön. Dann kann ich ihn auch gleich vorstellen. Das ist, wir haben irgendwann 12, 13 eine verbindliche Ladungsfrist für Aufstellungsversammlungen von 4 Wochen eingeführt. Da gab es irgendeinen Anlass dazu. Da fühlte sich irgendjemand nicht eingeladen oder was auch immer. Ich persönlich bin der Meinung, dass uns diese Frist hat uns schon Probleme gebracht und wird uns voraussichtlich zu den nächsten Landtagswahlen noch in mehr Probleme bringen. Ich empfehle nach wie vor, jedem Durchführenden einer Aufstellungsversammlung diese 4 Wochen einzuhalten, aber wenn es das nicht möglich ist, dann es gibt gesetzliche Vorschriften, dann richten wir uns doch einfach nach diesen. Also sprich, das wäre die Änderung, dass er sich künftig einfach nach den gesetzlichen Vorschriften richtet. Die sind im Fall der Landtagswahl tatsächlich sehr kurz, aber wie gesagt, es spricht ja nichts dagegen, sie einzuhalten. Und wenn man es dann doch die Gelegenheit hat, und dann sollte man das dann doch auch zum sinnvollen Termin durchführen können und nicht durch die 4 Wochen blockiert werden. Ja, Meinungen?
Sinnvoll.
Ja, finde ich auch vollkommen richtig. Ich meine, Schwaben hat das schon teilweise in den Klärungen drin. Und ja, warum soll man das so kompliziert halten? Gesetzliche Vorgaben reichen und gut ist.
Ja, weitere Meinungen?
Ja, ein bisschen beiseite gegrätscht. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass dann entsprechend auch die Bitte um Einladung ähnlich kurzfristig kommt. Wir haben da aktuell jetzt so einige Fälle gehabt, wo man innerhalb von 24 Stunden Einladung verschicken musste. Von daher ist der Einwand, trotzdem diese Veranstaltung ausreichend lang vorher vorzubereiten und wenn eine übergeordnete Gliederung einladen soll, die dann auch entsprechend bitte frühzeitig zu informieren. Nicht, dass man eben gerade mal jetzt am Freitag meint, man müsste dann am Dienstag oder Mittwoch das machen. Das sollte tatsächlich nur der Ausnahmefall sein. Wenn zum Beispiel eben jetzt, wo wir keine Unterschriften sammeln müssen, es sich tatsächlich in einem Bereich kurz vor Abgabe oder kurz vor der Aufstellung der Liste sich noch ein Direktkandidat findet und man den eben dann auch noch entsprechend rechtzeitig vorher aufstellen möchte, Ansonsten kann ich nur hier eben auch nochmal sagen, guckt bitte, dass wir das frühzeitig vorher machen und vor allem auch die Einladungszeiten. Denn je länger man im Vorhinein die Leute einlädt, umso eher können sie sich auch auf diesen Termin vorbereiten. Wir hatten genug Ausstellungen, die wegen mangelnden Akkreditierten schlicht und einfach nicht stattfinden konnten. Also die Möglichkeit haben, aber bitte nicht nutzen und erst recht nicht ausnutzen.
Ja, das hast du eigentlich schön gesagt. Das ist auch in meinem Sinn, also nicht ausnutzen, aber im Zweifelsfall kann man es durchaus nutzen. Und es gibt zur Landtagswahl durchaus zwei Fristen, die spannend sind. Das ist nicht nur die Abgabe beim jeweiligen Wahlkreisleiter, sondern das ist auch die Listen-AV, die vorher durchgeführt wird. Mit der Listen-AV enden die Möglichkeiten für die Wahlkandidaten, sich aufstellen zu lassen. Und wenn sich in der Zeit noch eine Gelegenheit ergibt, dann sollte die auch genutzt werden. Also wie gesagt, wir brauchen Kandidaten, Kandidaten, Kandidaten und es soll nicht an 4 Wochen scheitern. Das war jetzt meine Intention. Weitere Meinungen? Ich höre nichts, dann gehen wir doch weiter. Zuständigkeit AV, ja, schon wieder von mir. Ja, das ist relativ einfach. Aktuell sind für die Aufstellung der Wahlkreislisten zum Bayerischen Landtag und den Bezirkstagen die jeweiligen Bezirke zuständig. Niederbayern ist einfach, da ist ohnehin der Landesverband zuständig, mangels Bezirk. Ja, aber ansonsten sind die Bezirke zuständig, das bleiben sie auch. Jetzt sind nicht mehr alle Bezirke so hundertprozentig handlungsfähig. Vielleicht noch rechtlich, aber nicht mehr effektiv. Sollte es hier im Verlauf der Vorbereitungen zu den Landtagswahlen zu massiven Verzögerungen kommen, das kriegt man ja dann doch irgendwie mit, ob das läuft oder nicht läuft, dann kann der Landesvorstand nachhaken und wenn sich dann auch nichts tut, beziehungsweise wenn der Bezirk halt überhaupt nicht in die Puschen kommt oder ja, dann gibt dieser Absatz dem Landesverband die Möglichkeit, die Aufstellungsversammlung an sich zu ziehen und selbst durchzuführen. Ich denke, dass es, wenn es ein Bezirk nicht passt, dann muss es halt durchführen. Und wenn einer Bezirk meint, er muss nicht an Wahlen teilnehmen, schaut es mir bitte ins Grundgesetz. Da steht drin, was Parteien üblicherweise so machen, die nämlich, nehmen nämlich an Wahlen teil. Noch dazu müssen wir diesmal nicht einmal Unterschriften dafür sammeln. Also ja, das soll schlicht und ergreifend dafür sorgen, dass die Aufstellungsversammlungen auch durchgeführt werden. Meinungen?
Ja.
Bitte, Matthias.
Was verstehst du unter nicht rechtzeitig? 23.58 Uhr oder 23.59 Uhr?
Darum steht drin, nach entsprechender Rückfrage. Das ist, das liegt durchaus auch ein Stück weit natürlich im Ermessen des Landesvorstands. Wie du schön sagst, 23.58 ist definitiv zu spät. Es gibt Termine, wann wir die Wahlkreislisten abgeben müssen und wenn das nicht abzusehen ist, dass die AV rechtzeitig durchgeführt wird, dann kann sie der Landesvorstand an sich ziehen. Wenn der Bezirk ohnehin schon die Einladung vorbereitet, dann gibt es natürlich keinen Grund, das Ding an sich zu ziehen.
Ja, aber eigentlich läuft doch die Frist um 23.58 Uhr oder um 24 Uhr ab und so lange könnte der Bezirk immer reagieren und dann ist das Gegenreagieren des Landesvorstandes natürlich zu spät.
Der Bezirk logischerweise vorher angeschrieben. Wenn da keine Antwort kommt, dann kann man das entsprechend an sich ziehen.
Wortmeldung?
Ja, bitte.
Also ich gehe davon aus, dass der neue Landesvorstand hier natürlich mit den Bezirksvorständen alleine schon auch über das Wahlkampf-Orga-Team, wo wir ja ein gemeinsames Gremium haben, da in einem engen Austausch ist, wie das aussieht und da durchaus bereits sehr frühzeitig mitbekommt, dass ein Bezirk hier organisatorische oder auch willentliche Schwierigkeiten hat, diese AV zu machen. Es heißt hier auch klar, nach entsprechender Rückfrage, das heißt, man muss dann natürlich nochmal miteinander sprechen und wenn dann eben aus dem Bezirk kommt, wir kriegen das nicht hin oder wir wollen das nicht, erst dann kommt im Zweifelsfalle dieser Vorstandsbeschluss des Landesvorstands. Es ist, gebe ich dir recht, Matthias, mit nicht rechtzeitig natürlich jetzt ein etwas Schwammiges, aber es ist klar, dass natürlich davor eine Kommunikation stattfinden muss.
So, weitere Meinungen? Ich höre nichts, dann können wir eine. Ich höre nichts, dann können wir eine Runde weitergehen. Party! Ordnungsmaßnahmen, schon wieder ich. Ja, ich war ehrlich gesagt nie besonders glücklich mit der Regelung, die die Bundessatzung trifft. Ich habe es jetzt trotzdem im Großen und Ganzen übernommen, habe das entsprechend ausgeflöht, was nur auf den Bundesverband zutrifft und habe einen Absatz, den Absatz 4 eingefügt. Da geht es um die Suspendierung von Mitgliedern. Das ist, glaube ich, der entscheidendste Knackpunkt. Hört sich schlimm an, ist aber meiner Meinung nach die milde Regelung. Was ist momentan, wenn ein Mitglied, besonders ein Vorstand, sich ganz massiv daneben benimmt? Wenn ich ihn von der Ausübung der Mitgliedsrechte, und sei es nur kurzzeitig, ausschließen will, dann muss ich immer Parteiausschlussverfahren einleiten. Wenn ich einen freidrehenden Schatzmeister am Machen von Unfug hindern will, dann muss ich einen kompletten Vorstand entheben, weil eine Ordnungsmaßnahme gegen das Mitglied, wenn ich nicht gleich einen Puff loseiern will, ist immer erst mit Abschluss des letzten Verfahrens, also sprich vom Bundesschiedsgericht, rechtskräftig. Erfahrungsgemäß kommt man dann nicht unter 2,5 Jahren raus. Es gibt aber durchaus Fälle, wo tatsächlich sofortige Handlungen erforderlich sind. Und das soll der jeweiligen Gliederung geben, die Möglichkeit geben, diese auch durchzuführen, das Mitglied sofort auszubremsen. Und nachdem das natürlich allerdings durchaus schwerwiegender Eingriff in seine Rechte ist, habe ich das jetzt automatisch auf 4 Wochen begrenzt. Und wer es länger haben möchte, der muss zum Schiedsgericht und das bestätigen lassen. Ich denke, das ist für diese Fälle, die immer wieder vorkommen, die bislang immer ganz glimpflich ausgegangen sind, weil man mit den Leuten halt dann doch reden konnte, durchaus angemessen. Also ich kann in 4 Wochen kann ich Dinge regeln, dass der Schatzmeister nicht mehr hohl dreht. Ich kann auch in 4 Wochen jemanden, der durchtickt, soweit rückstellen, dass Dings bis dahin ist gewisse Öffentlichkeitslaola wieder abgeflaut und ich kann das dann in Ruhe regeln. Also darum reicht mir persönlich das, dass man jemanden 4 Wochen am Unfug machen hindern kann. Und ich brauche da jetzt eigentlich nicht mehr, wenn es wirklich ein rauhafter Zustand ist, nochmal so ein Verschiedsgericht. Das war jetzt meine Intention, dass sie das so rübergezogen haben. Ansonsten entspricht es im Großen und Ganzen den Bundesregelungen. Jo, Meinungen dazu?
Jo.
Überraschung, Matthias, da hätte ich jetzt mit gerechnet. Bitte.
Ja, verstößt in Bayern Ordnungsmaßnahmen anders durchführen oder die Zonen des Amtes entheben als in Nordrhein-Westfalen. Du hättest deinen Antrag schon beim Bundesparteitag einbringen müssen.
Ich kann das durchaus langweilig regeln.
Du kannst es probieren, wirst aber nie damit durchkommen.
Ich kann mich entsinnen, dass du meine ganz andere Rechtsauffassung hattest.
Kann ich mich nicht erinnern, dass du meine ganz andere Auffassung hatte. Ich kann mich auch an einen anderen konkreten Fall erinnern, dass es keineswegs so war wie du, sondern dass da schon Amtsausübung einfach mal so unterbunden wurde, die nicht rechtmäßig war.
Entschuldigung, wir wollten hier keine Vergangenheitsbewältigung betreiben, sondern Satzungsänderungsanträge durchdiskutieren, meine Herren.
Darf ich an die Vergangenheit erinnern? Daraus resultiert ja dieser Antrag.
Wir wollten hier Satzungsänderungsanträge diskutieren und keine Vergangenheitsbewältigung betreiben. Bitte bleiben Sie beim Thema.
Was ist denn dieser Satzungsänderungsantrag?
Der Gegenstand der Diskussion ist zurzeit, ja, Okay, du weißt aber Bescheid, ne?
Ja, allerdings, also das Landshut war tatsächlich kein Auslöser dieses Antrags. Das bei den Knaben ist ja Hopfen und Malz verloren, da hilft auch keine Satzungsregelung. Insofern, was du da meinst, ist definitiv nicht die Ursache.
Wir haben hier eine
weitere Meinungen.
Wortmeldung, ja, Red of Pauli hat eine Wortmeldung, der möchte gern was sagen.
Ja, dann mal, schließ los.
Dietmar, sehe ich das richtig, dass es im Wesentlichen die Ziffer 4 ist, in Fällen, die ein sofortiges Eingreifen erfordern?
Richtig.
Also, da ich das jetzt auch erst sozusagen 3 Minuten kenne, würde ich prinzipiell auch da Bauchschmerzen anmelden. Und ich frage mich, ob, wenn das sozusagen ein einzelnes Vorstandsmitglied ist, dann nicht einfach die Möglichkeit ist, das über die entsprechende Änderung der Geschäftsordnung so weit zurechtzustutzen. Weil das obliegt einfach dem Gremium, wie es seine Geschäftsordnung bastelt. Und wenn da drin steht, da macht nichts mehr außer XY, dann ist das so. Würde ich jetzt mal so als Zwischenweg vorschlagen. Weil alles andere würde ich momentan, also wie gesagt, wird mir dann zweifelsweise sowieso sehen, zum Tragen kommen sollte. Oder wenn angenommen wird, einer gegen das Ding klagt, wie das dann rechtlich zu bewerten ist. Also das vielleicht nur als Denkanstoß.
Ja, als Antragsteller darf ich mich verdrängeln. Danke, Astrid. Ja, hast du verstanden, da geht es nicht um den eigenen Vorstand, da geht es um einen nachgeordneten Vorstand. Das ist eigentlich der übliche Fall, dass man mitkriegt, dass jemand ziemlich sich daneben benimmt, auf welcher Ebene auch immer, dass da eigentlich Handlungen erforderlich sind. Da haben wir bislang tatsächlich schon mehrfach ganze Vorstände entheben müssen, weil halt ein einzelnes Mitglied nicht möglich war.
Wortmeldung hat sich erledigt.
Okay, danke erst. Astrid, ja, weitere Wortmeldungen?
Jo.
Bitte, Martin.
Ich verstehe deine Intention mit dem Vierer, habe allerdings damit so ein bisschen ein Formulierungsproblem. Kann der Vorstand der übergeordneten Gliederung nicht einer, sondern der übergeordneten? Das heißt, wenn dann auf Kreisebene irgendwas passiert, kann zumindest nach meiner Interpretation dies nur der Bezirksvorstand entsprechend machen. Hätte jetzt zum Beispiel ein Landesvorstand erstmal keine Möglichkeit, dies entsprechend für sich in Anspruch zu nehmen.
Das ist richtig und habe ich nach langem Überlegen auch ganz bewusst so gemacht. Ich bin ein großer Fan von Zuständigkeiten und würde nicht über den Bezirk hinweg Entscheidungen treffen. Blöd ist natürlich, wenn der nicht mehr handlungsfähig ist oder wenn er nicht offiziell nicht handlungsfähig ist, ist ja kein Problem, dann vertritt. Aber es ist, ich möchte nicht über eine andere Gliederung wegmachen.
Okay, wenn das so Absicht ist, kann ich damit leben.
Weitere Wortmeldungen?
Ja.
Ja, bitte.
Wenn ich das richtig lese, dann müsste die Suspendierung, wenn sie verlängert werden soll, zwar vom Schiedsgericht bestätigt werden, aber nichts hindert den Vorstand daran, nach Ablauf der 4 Wochen sofort wieder so eine Suspendierung auszusprechen, oder?
Das ist, ja, es ist vielleicht nicht ganz unrecht, aber ich würde sagen, das war dann durchaus ein Verstoß gegen den Sinn der Regelung und der Begrenzung. Also hätte ich jetzt kein Problem, das nicht zuzulassen. Hätte man irgendwo einmalig reinschreiben müssen, oder? War das hörbar?
Ja. Ich sagte auch, mhm.
Gut, ja, aber wie gesagt, also ich habe keine Bedenken, dass eine Wiederaussprechung sofort kassiert wird. Das und wäre auch richtig. Weitere Meinungen? Dann scheint sich das Thema erschöpft zu haben und marschiert
zum nächsten. Der Reiter Pauli hatte noch eine Wortmeldung dabei.
Achso, schreit's bitte dann kurz nein, weil ich denke, ich sehe kein Chat am Handy. Ja, bitte mal.
Ja, Ich sag mal, du wirst dann relativ schnell, also jetzt konstruieren wir mal, das würde wirklich so funktionieren und du würdest wirklich eine wirksame Maßnahme aussprechen, dann kannst du einfach mal davon ausgehen, dass dann das, was wir eigentlich momentan relativ selten haben, die entsprechende einstweilige Anordnung dann in die Prüfung geht. Ja, also das ist so der Punkt, selbst wenn du das mehrfach machst, dann hast du im Prinzip dann relativ schnell eine einstweilige Anordnung von Füßen, die dir das Ding wieder wegkegelt. Also wenn du das missbrauchst, also sofern man jetzt davon ausgeht, dass es überhaupt so funktioniert. So, das tun wir am Rande nochmal.
Ja, also das, sehe ich eben genauso. Es ist auch Dings, das Rechtsschutzbedürfnis, das man ja dann sofort hat, ist ja auch erfüllt. Also sprich, es hindert ihn ja niemanden schon am ersten Tag das Schiedsgericht anzurufen und dort einstweilige Anordnung rauszuholen, wenn er der Meinung ist, der Vorstand macht das zu Unrecht, was ja theoretisch auch möglich ist. Also das will man ja nicht ausschließen, dafür haben wir ja Schiedsgerichte.
Das bringt noch ein Problem, wenn ich das richtig sehe. Entschuldigung, darf ich?
Ja, bitte.
Weil wenn, wie ich gerade gesagt habe, das mehrmals ausgesprochen wird, dann fällt ja jeweils mit der infrage kommenden mit der jeweiligen Suspendierung, sobald sie ändert, das Rechtsschutzbedürfnis weg. Es gibt aber, soweit ich das momentan sehe, keine Möglichkeit auf eine vorläufige, auf eine Unterlassungsklage im Voraus, dass ein Vorstand sowas gar nicht mehr verhängen darf, wenn er es in der Vergangenheit schon missbraucht hat.
Das, ja, gibt's nicht, haben wir aber nirgends. Also ich kann auch reinweise irgendwelche Puffs einleiten und gerade mit der Suspendierung aussprechen. Das könnte genauso missbrauchen.
Ja, aber das Puff kannst du eben wegkriegen und die Suspendierung, da muss ja nur die Zeit ablaufen, dann kannst du es wieder neu aussprechen und dann müsste jedes Mal neuer Rechtsschutz ersucht werden. Und der wird, wie du sagst, im Zweifel normalerweise nicht innerhalb von diesen 4 Wochen erklären.
Ja, da hofft jeder per Anordnung schon. Also das würde ich jetzt, es würde ich riskieren, ich sehe jetzt auch keinen großen Missbrauchsbedarf. Und es hindert auch niemand, also einen Vorstand, der das missbraucht, auch der ist natürlich sanktionierbar. Also es gibt ja auch einen übergeordneten Vorstand, so ist es ja nicht. Weitere Meinungen?
Den wir weiter alle zurückgezogen hat, wollte was sagen. Der Vorstand, wenn es nur aus 3 Mitgliedern besteht, ist dann handlungsunfähig und der kommt ja dann nach den 4 Wochen nicht wieder zurück. Da ist er nicht dann wieder voll handlungsfähig. Weil wenn der Landesvorstand dann zum Beispiel als kommissarischer Vorstand übernommen hat, dann hat er erstmal übernommen.
Das sehe ich nicht so. Man enthebt den guten Mann oder die gute Frau ja nicht. Man suspendiert sie ja nur. Damit wird der Vorstand ja nicht handlungsunfähig. Er kann vielleicht aktuell keine Beschlüsse erfassen für die Zeit, wenn es nur ein 3er-Vorstand ist, je nach Geschäftsordnung, aber er wird doch ja nicht automatisch handlungsunfähig. Nach 4 Wochen ist er wieder da.
Habe ich doch noch was. Haben wir aktuell noch diese Regelung, dass Gliederungen automatisch aufgelöst werden, wenn sie innerhalb einer bestimmten Zeit nicht buchen?
Richtig, die haben auch natürlich dann zumindest, sollte man einen Schatzmeister suspendieren, in dieser Zeit schrammt, dann erwarte ich vom übergeordneten Vorstand dann schon, dass er die Frist verlängert. Also das wäre natürlich sehr schon missbräuchlich. Also ich denke auch nicht, dass es vom Schiedsgericht Bestand hätte.
Das Verfahren liegt noch beim Landesschiedsgericht.
Das Problem ist, dass das halt alles so nicht in dem Antrag steht. Insofern sowohl die wiederholte Verhängung von dieser Suspendierung als auch die Verhängung gerade dann, wenn die Frist für die Buchung abläuft, wären völlig satzungskonform. Und insofern kannst du da dann auch niemanden dafür wiederum das Amtes entheben, weil er die Regelung missbraucht, weil er missbraucht die nicht, sondern er nutzt die nur so, wie sie in der Satzung steht.
Ja, es ist auch zu einer Satzung, dass nicht alles im Detail durchgeregelt sein muss und durchaus eine Auslegung für die Schiedsgerichte braucht. Es ist jetzt irgendwie kein Gesetzestext. Bin nicht der Meinung, dass man das jetzt jede Eventualität erfüllen muss. Wenn man mit dem einmal Bedenken hat, dann kann man ja am nächsten Landesparteitag wieder einkippen. Aber wie gesagt, ich sehe darin tatsächlich die mildere Regelung. Ich habe nach wie vor die Möglichkeit, dass ich den Vorstand vorher komplett beziehungsweise halt ein Puff in die Wege leite und dann über die Suspendierung ausspricht, was die deutlich härtere Maßnahme ist. Insofern war es mir ein Bedürfnis, eine mildere Regelung zu finden.
Also die Sache mit den Buchungsunterlagen lautet ja so, wenn die Gliederung 6 Monate ist, also wir sprechen hier nicht von Wochen, sondern wir sprechen von Monaten, wenn die Gliederung 6 Wochen ihre Buchungsunterlagen nicht abgibt, dann wird der Vorstand erstmal handlungsunfähig und nach weiteren 6 Monaten löst sich die Gliederung auf. Das heißt also, die Gliederung hat immer ein Jahr lang im Prinzip die Möglichkeit, diesen Zustand zu heilen. Also wir sprechen ja hier bei diesem Antrag hier von 4 Wochen und das andere bedeutet 6 Wochen zur Handlungsunfähigkeit und
weiter. 6 Monate, Detlef.
Ja, Entschuldigung, 6 Monate und dann weitere 6 Monate zur Auflösung. Also ich glaube, dass man das jetzt nicht zusammenbringen kann.
Ja, sehe ich auch so. Also es müsste schon wirklich ein saublöder Grenzfall sein, dass mal den Schatzmeister auf dem Weg zum Scanner suspendiert. Also halt jetzt fast für ein bisschen konstruiert.
Ich bin noch Vorsitzende Richterin im Landesschiedsgericht. Ich habe in letzter Zeit zu viele Fälle gesehen, bei denen man glauben könnte, die einen doch konstruiert. Und muss naturgemäß in Grenzfällen denken. Ich glaube dir schon, dass das nicht deine Intention ist, Dietmar. Ich verstehe auch die gute Absicht dahinter, eine mildere Regelung zu schaffen. Ich sehe sie nur problematisch, so wie sie ist, weil entgegen dem, was du sagst, ist die Satzung halt sehr wohl unser Grundgesetz, nach der wir letztlich dann entscheiden müssen als Schiedsgerichte.
Das ist schon richtig, aber wie gesagt, also ein bisschen Interpretationsraum muss man lassen. Ich lasse mal so stehen, da mag sich der Parteitag darüber Gedanken machen. Ich glaube jetzt nicht an ein großes Missbrauchspotenzial, eher an ein Schadensbegrenzungspotenzial.
Wortmeldung?
Bitte doch.
Jetzt nach der Diskussion vielleicht noch folgender Einwand. Wir haben ja lediglich die Verlängerung durch das Schiedsgericht. Vielleicht wäre es sinnvoll für den Fall, dass dieser Antrag tatsächlich jetzt nicht positiv beschieden wird, da zusätzlich auch nochmal innerhalb der 4 Wochen die Möglichkeit mit reinzubringen, dass ein Schiedsgericht eben diese Anordnung aufheben kann. Somit wären eben diese Missbrauchsmöglichkeiten, die hier eben als Randszenarien, als mögliche geschildert wurden, durch ein Schiedsgericht zu heilen.
Das sehe ich. Ja. Also die Möglichkeit besteht ja sowieso. Wenn mit jeder Maßnahme, die ich irgendwie gegen ein Mitglied ausspreche, hat er Rechtsschutzbedürfnis und kann zum Schiedsgericht, auch in Anordnung, also auch im kurzfristigen Verfahren.
Da würde ich jetzt wieder Dietmar recht geben, die anfällige Anordnung gibt es so auch schon.
Gut, ich sehe schon, heiß diskutieren wir aber klar. Haben wir noch weitere Meinungen dazu? Wenn ich keine Wortmeldung übersehen habe, dann ist das nicht der Fall. Falls doch, dann ruft mich zur Ruhe. Okay, dann gehen wir weiter. Nächster Satzungsänderungsantrag. Ja, schon wieder ich. Und diesmal geht es um Kurz. Der war gefordert und ich dachte, ich biete den einfach mal an. Wir haben momentan einen Landesvorstand, der aus mindestens 4 Mitgliedern besteht, nämlich den Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden, Schatzmeister, Generalsekretär. Ich würde das entsprechend abändern, dass man noch den politischen Geschäftsführer verpflichtend macht. Den wählt man sowieso immer, weil damit hätte man den Vertreter des erweiterten Stands und das ist ein Vertreter der Bezirke. Hat den einfachen Hintergrund, der Vertreter der Bezirke wäre kein regulär gewähltes Mitglied des Landesvorstands, sondern eins, das von einem dem erweiterten Landesvorstand bestellt wird. Sprich, der wäre also nicht im Landesvorstand gewählt, sondern wird aufgrund eines anderen Gremiums entsandt. Für solche Vertreter gibt es eine Schallmauer. Das sind 20%, die werden dann in dem Fall zuverlässig, auch wenn jemand zurücktritt, unterschritten. Also sprich, es geht eigentlich darum, für die Bezirke eine Versammlung zu schaffen, in dem jeder Bezirk nach einer einfachen Regelung, also entweder über Beschluss des Vorstands oder Gebietsversammlung oder einer eigenen Regelung, die er trifft, oder aber, wenn alles nicht zutrifft, auf Beschluss des Landesvorstands, in das entsandt wird. Dieses Gremium wählt nach einem Gusto einen Vertreter und schickt den Stimmberechtigten in den Landesvorstand. Das war das, was wir so als das, was halt am Proporz ohne weiteres Mögliches eingefallen ist. Und es war irgendwie stärkere Vertretung oder stärkere Berücksichtigung der Bezirke gefordert. Also das ist mein Vorschlag dazu. Meinungen?
Ja, im Diskurs wurde das Ganze so ein bisschen diskutiert, dass es darum geht, jetzt die Bezirke auch noch abzuräumen und quasi dem Landesvorstand als allherrliche Obermacht dann als Zentralorgan alles an sich zu reißen. Es sieht im Moment eher so aus, dass wir aus einigen Bezirksvorständen das vorsichtige Signal erhalten haben, dass es möglich ist, dass in diesen Bereichen kein neuer Bezirksvorstand mehr zustande kommen wird. Um hier eben weiterhin die Möglichkeit der Zusammenarbeit zu haben, ist dieses Konstrukt geschaffen worden, was ich für sehr sinnvoll erachte. Es gibt hier keinerlei Regelung, wie unterstellt wurde, dass jetzt dann irgendwie hintenrum durch die Brust ins Auge die Bezirke abgeschafft werden sollen und eben nur noch der Vorstand und der erweiterte Vorstand existieren, sondern es ist tatsächlich eine zusätzliche Möglichkeit der Zusammenarbeit. Wir hatten bisher noch zu meinen Zeiten als aktiver oder nur Bezirksvorstand ein regelmäßiges Treffen der Bezirksvorstände, um miteinander zu sprechen. Das ist in der letzten Zeit zum Beispiel auch massiv eingeschlafen, beziehungsweise nur noch über das Wahlkampf-Orga-Team, dass hier eine Kommunikation da war. Hier haben wir einfach nochmal ein Gremium, wir ein Stück weit auch gezwungen werden, miteinander kommunizieren. Gerade jetzt vor einer gemeinsamen Wahl halte ich das für extrem wichtig.
Danke, Martin. Ja, das war meine Intention. Ich habe ja ganz bewusst völlig offen gelassen, dass im Endeffekt aus jedem Bezirk, also auch diesen, die keinen Bezirksverband haben werden. Es trifft demnächst alles zu, dass auch aus diesen Bezirken ein Vertreter aufgenommen wird. Und wenn es nur noch einen einsamen Piraten in dem Bezirk geben sollte, dann ist der Landesvorstand schlussendlich verpflichtet, dass er den beruft. Also sprich, dass diese Vertretung, die immer gewünscht war und die bislang über die Bezirksvorstände erfolgt ist, die regelt man dann halt so, weil über die Bezirksvorstände wird es hier nicht mehr flächendeckend stattfinden. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster und schaue in die Kristallkugel. Wir werden einen massiven Schwund der Bezirke die nächste Zeit haben. Genauer gesagt ist er schon lange da. Die haben halt noch Vorstände, die aber nicht mehr in der Lage sind, allzu viel zu tun. und das wird um sich greifen. Also auch das geht in die Richtung, diesem Problem bereits vorher eine Regelung zu schaffen, bevor es soweit ist und man dann nachregeln muss und das Problem schon da ist.
Ich habe da mal eine Verständnisfrage dazu. Das heißt also, erweiterter Vorstand und Vorstand, bedeutet das, dass angenommen dieser Vorstand besteht dann aus 12 oder 13 Leuten, dass dann auch das Quorum für Abstimmung sich damit erhöht?
Richtig, das wäre ein berechtigtes Vorstandsmitglied.
Ja, aber bedeutet das im Umkehrschluss nicht, dass der Vorstand im Prinzip dann unflexibler und langsamer wird? Das ist ja genau jetzt im Wahljahr fast ein Kopfschuss, wenn der Vorstand, es ist schon schwierig, 8 Leute zusammenzubringen, aber 12, 13 oder 14 und dann eine Abstimmung hinzubekommen, dass man also eine Mehrheit hat, das lähmt einen ja, also meiner Meinung nach.
Detlef, ich glaube, du hast das nicht ganz richtig erfasst. Jeder Bezirk entsendet zwar jemand in den erweiterten Vorstand, das ist der erweiterte Landesvorstand, die sind nicht stimmberechtigt. Tatsächliches stimmberechtigtes Mitglied des Landesvorstands ist ein Vertreter dieses Gremiums. Den sollen sie sich selber ausschnapsen, wie immer sie das meinen zu tun. Das müssen sie bei Geschäftsordnung regeln. Und dieses eine Mitglied, das die 7 bestimmen, das habt ihr an der Backe.
Ach so, das habe ich jetzt anders verstanden. Okay.
Nichtsdestotrotz halte ich es für sinnvoll, entsprechende Regelungen aufzunehmen, dass alle 7 an den Vorstandssitzungen entsprechend teilnehmen, durchaus als Mitglieder des erweiterten Vorstands, aber sie können halt nicht mit abstimmen.
Dann möchte ich zu deiner letzten Bemerkung noch auch eine Anmerkung machen. Die Bezirksvorstände, soweit ich selber in einem Bezirksvorstand vertreten bin, sind deswegen handlungsunfähig, aber nicht mehr in der Lage oder nicht mehr so stark in der Lage, sich für ihren Bezirk zu engagieren, weil sie im Landesvorstand sind. Das heißt also, wir haben ja das Problem, was soll man denn noch machen? Ja, das heißt also, wenn ich den Bezirksvorstand richtig mache, dann kann ich den Landesvorstand nicht machen oder umgekehrt. Das heißt also, im Prinzip wird hier anheimgelegt, den Bezirksvorstand aufzulösen, obwohl zum Beispiel in der Verwaltungsebene der mittelfränkische Bezirksvorstand optimal funktioniert. Diese ganze Verwaltungsebene würde dann wegfallen und würde im Prinzip an den Landesvorstand gehen. Ich halte das nicht für handelbar, also nicht von der Schatzmeisterebene aus.
Zu der Ebene habe ich ganz bewusst keine Aussagen getroffen. Es sich entwickeln, wie es sich entwickelt. Du sprichst jetzt vom Mittelfranken, da funktioniert die Verwaltungsebene, die funktioniert in Oberbayern auch und weiter lasse ich mir jetzt nicht im Detail aus. Ich will mir gar nicht prophezeien, was nächstes Jahr alles funktioniert und was so kommt. Das hier ist nur der politische Teil, sprich, dass die Bezirke halt weiterhin einen Vertreter haben, auch wenn der Vorstand nicht mehr zustande kommt oder sich der Bezirksverband auflöst oder wie auch immer. Da geht es wirklich darum, das Flächenland ein bisschen aufzugliedern, dass halt aus jedem Gebiet irgendwas da ist. Mehr regle ich damit nicht für die Probleme, die im nächsten Jahr auftreten. Da muss man dann andere Regelungen finden, weil ich prophezeie mal, dass im nächsten Jahr mindestens 2 Bezirksvorstände handlungsunfähig werden oder an ihrer Auflösung arbeiten. Ja, bitte.
Ich denke, Detlef, dass du da 2 Sachen ein bisschen durcheinander bringst. Einmal die Situation, dass durch Wahl es häufiger vorkommt, dass einzelne Mitglieder auf Bezirks- wie auch auf Landesebene ein Amt haben. Das hat aber erstmal mit diesem erweiterten Landesvorstand nichts zu tun. Das hat letztendlich damit zu tun, dass wir eben einfach relativ viel Struktur haben, dadurch relativ viel Leute brauchen, die Vorstandsarbeit machen sollten und die nicht in notwendiger Anzahl finden. Ich denke eher, dass das insgesamt das die Situation ist, dass wir eben zu viel Struktur haben und zu wenig Leute, die bereit sind, diese Struktur, die in Halbzeiten entstanden ist, so auch weiter mit Vorstandsarbeit auszufüllen. Und die Folge daraus wird sein, dass die ein oder andere Ebene oder ein oder andere Verband nicht mehr handlungsfähig wird. Das hier soll dem eher ein Stück weit voraus, ja, trotzdem noch eine Mitsprachemöglichkeit auf Landesebene, wenn die dann irgendwann, wenn ein Bezirk wegfällt, sozusagen nach dem KV die nächsthöhere Ebene ist, dass die trotzdem hier noch die Möglichkeit haben, gehört zu werden und zumindest auch mitzuspielen.
Ich danke dir, Martin. Ja, es ist so richtig. Also wie gesagt, ich will hier einfach bei ein großes Flächenland mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gebieten. Ich grüße hier mal meine Franken und das sollte halt einfach berücksichtigt werden. Es waren immer irgendwelche Konzentrationen in den Forschen. Ja, die bösen Oberpfälzer, ich weiß schon. Aber das soll halt einfach ein bisschen dagegen steuern. Das ist eigentlich der Vorschlag, der mir eingefallen ist, der rechtskonform ist und wie ich mal tatsächlich einen ganz speziellen Bezirksvertreter aus dem Kreise der Bezirke bestellen kann.
Ja, Gott sei Dank reden wir hier nur von Kann-Möglichkeiten und nicht Muss-Möglichkeiten.
Wenn der angenommen wird, ist es Muss. Dann muss aus jedem Bezirk ein Vertreter bestellt werden nach dieser Reihenfolge und die müssen dann jemand da schicken.
Und wenn keiner da ist?
Wenn in einem Bezirk keiner da ist, ja, dann ist halt wirklich keiner mehr da. Also prinzipiell ist es dann die Aufgabe des Landesvorstands, den letzten Mohikaner zu verhaften. Wenn sie da geht, kann man auch nichts machen. Aber ich glaube, noch haben wir überall Glätte, dass man zumindest einen Vertreter aus den Bezirken in das Gremium schicken kann. Und die werden sie dann in der Lage sein, sich darauf zu einigen, dass man aus ihrem Kreis jemanden in den Landesvorstand schickt. Also der hat natürlich dann die Aufgabe, die Bezirke zu vertreten und aus dem erweiterten Landesvorstand die Anregungen einzubringen. Aber es spricht auch nichts dagegen, dass man den ein bisschen mit Arbeit vollschüttet. Weitere Meinungen? Gut, ich höre nichts mehr, dann gehen wir weiter. Der nächste Antrag, der ist auch von mir, damit bin ich absoluter Spitzenreiter, allerdings war der von Anfang an ungültig, das war ein Test. Und damit sind meine durch. Der nächste Antrag ist vom Thomas Meyer, ein sonstiger Antrag. Wahlprogramm für die Landtagswahl 2017 erarbeiten. Der hätte aus Formfehlern schon abgelehnt gehört. 2017 hat man eine Bundestagswahl. Also ich gehe jetzt mal redaktionell davon aus, dass er 2018 ist. Ist auch im Antragstext. Ein Wahlprogramm für die der Landesparteitag möge beschließen, dem neu gewählten Landesvorstand folgende Empfehlung zu geben, ein Wahlprogramm für die Landtagswahl 2018 zu erstellen. Unter Federführung des politischen Geschäftsführers sowie seines eventuell gewählten Stellvertreters soll eine AG gefunden werden, die das Wahlprogramm erarbeitet. Die AG soll Zwischenstände regelmäßig im Diskurs und anderen geeigneten Diskussionsplattformen vorstellen, sodass Feedback von der Basis in einem laufenden Prozess eingearbeitet werden kann. Modul 1. Als Ausgangsbasis soll die beschlossene Gliederung des Wahlprogramms wie beschlossen als Positionspapier auf dem Landesparteitag 2015-1 in Ismaning verwendet werden, soweit dies möglich ist. Modul 2. Als Ausgangsbasis soll das Wahlprogramm zur Landtagswahl 2013, wie beschlossen auf dem Landesparteitag 2013-2 in Gemünden verwendet werden, so wie dies möglich ist. Modul 3, nichts. Ja, das ist der Antrag soweit. Also im Endeffekt wir sollen ein Wahlprogramm erarbeiten. Ich glaube, dafür hätte es keinen Antrag gebraucht, aber die Gliederung ist vielleicht eine ganz nette Vorgabe, was der Landesparteitag so findet und wie er die Vorgehensweise für sinnvoll hält. Meinungen? Ich höre nichts. Wenn sich das nicht gleich ändert, gehe ich weiter. Gut, ich gehe weiter. Das nächste, ein Wahlprogrammantrag, ebenfalls von Thomas. Den lese ich jetzt nicht vor. Das ist die Piratenpartei als Partei des digitalen Wandels. Kurz zusammenfassen, wir werden immer noch als Internetpartei wahrgenommen, machen wir es zu unserem Programm. Der Antragstext ist, ich kippe einfach mal den Link rein. Den mag sich jeder selber durchlesen, mir ist es zu viel. Haben wir dazu Anmerkungen?
Vielleicht kann ich kurz was berichten. Ich hatte heute ein Telefonat in Vorbereitung zum Landesparteitag mit einem Pressevertreter. Der hat sich unter anderem tatsächlich auch in unser Wiki verirrt und hat diesen Wahlprogrammantrag gesehen und auch gelesen. Seine Anmerkung war dann, ja, da ist ja jedes fünfte Wort digital, schafft euch das nicht wieder in diese Ecke der Nerds, in die ihr eigentlich irgendwo nicht mehr rein wollt.
Ja, danke für den Hinweis. Weitere Meinungen? Gut, dann gebe ich mal eine von mir. Ich würde auf diesem Parteitag tatsächlich kein Wahlprogramm beschließen. Ich würde arbeiten. So wie es Thomas beschlossen hat, meinetwegen setzt sich der nächste PolGF in sein stilles Kämmerchen. Das ist mir ziemlich egal, aber es sollte schon ein Programm, das irgendwie abgestimmt ist und das auf aktuelle Bedürfnisse eingeht, sein. Vor einer Wahl weht eine gewisse Luft und da sollte man ein klein bisschen darauf eingehen. Insofern würde ich jetzt diesen Wahlprogrammantrag vielleicht gerne als Vorlage nehmen. Er ist ja nicht schlecht in diesen Bereichen, aber ich würde schon schauen, auf was ich alles eingehen will. Und nur mit Internet habe ich das dumme Befürchtung, wird man nicht über 037 kommen.
Wortmeldung.
Bitte, Martin.
Ich sehe die beiden Anträge noch dazu, weil sie ja auch von derselben Person kommen, nicht unbedingt als konkurrierend, denn der hat ja auch in der ersten Zeile seines Antragstextes drinstehen und folgenden Text als vorläufigen Programmtext zu übernehmen. Es wäre also für einen Wahlprogrammparteitag, sollten wir das jetzt am Wochenende beschließen, ein leichtes, diesen vorläufigen Programmtext zu canceln und dann durch das, was dann an Wahlprogramm erarbeitet wurde, zu ersetzen.
Ich bin mir nicht sicher, welchen Sinn ein vorläufiges Programm macht. Ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht und würde diese Entscheidung dann tatsächlich am Parteitag überlassen, was der dazu meint. Hat Vorteile, hat sicher auch Nachteile, also bin jetzt ziemlich schmerzfrei. Weitere Meinungen? Haben wir echt totgequatscht?
Also, hallo, ich bin der Magister. Ich glaube, dass es macht nicht unbedingt Sinn, dass wir jetzt immer mehr Programm machen. Ne? Das würde dann auch die Leser überfordern. Sondern entscheidend ist ja, dass wir das Programm stimmiger machen, dass es so rund ist, dass natürlich auch irgendwie ein Stück weit der aktuellen politischen Lage angepasst wird. Aber im Grunde geht es ja auch darum, dass wir unsere Kernthemen, Transparenz, Privatsphäre, die Mitbestimmung, dass wir die abrunden, dass die auch zu dem IT-Kram fasst, das wir im Angebot haben, sodass die Leute sagen, ja, jetzt verstehen wir es auch und Sedo und Matro insgesamt. Ich glaube, wenn wir da auf den Weg gehen, dann kommen wir auch unserem Ziel irgendwo näher. Also einfach Mitbestimmung noch auf Intermehr einführen. Dass wir jetzt immer wieder versuchen, das Programm in der Runde zu lernen, von links nach rechts zu schiften, das wird ja nichts werden.
Danke dir. Weitere Meinungen? Okay, ich sehe nichts mehr. Wer jetzt nicht schreit, dann gehen wir weiter im Programm. Gut, dann beschließen wir die Antragsbesprechung. Ich sage allen ganz herzlich Danke, hat Spaß gemacht, waren gute Beiträge. Ich nehme auch so manchen Gedanken mit und werden wir auf dem Parteitag nochmal diskutieren. Wir kommen als nächstes zu den wirklich spannenden Sachen, Berichte aus den Bezirken und Mittelfranken. Mein Gott, Detlef, du willst das wirklich alles vorlesen? Du bist dran.
Nee, ich möchte nur zwei Ereignisse herausgreifen, die natürlich jetzt demnächst anstehen, lesen könnte ja Gott sei Dank selber. Nee, wir haben ja den Landesparteitag und den haben wir ja nach Mittelfranken geholt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden, der hierher kommt, um hier tolle Politik voranzutreiben und auch einen Landesvorstand zu wählen. Also ihr seid alle herzlich eingeladen und wir freuen uns, dass wir es geschafft haben, den nach Mittelfranken zu holen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir freuen uns auch, dass der Bundesvorstand, der neue, sich entschlossen hat, bei uns in der Geschäftsstelle seine erste Klausurtagung abzuhalten. Es ist uns eine Ehre, ihn empfangen zu können. Und wir werden natürlich für gute Bewirtung sorgen, damit die sich auch rundherum wohlfühlen. Also auch das ist eine wesentliche Sache, die mir sehr gut gefällt. Das andere könnt ihr selber lesen. Danke, das war's dann.
Ich danke dir, Detlef. Haben wir noch Fragen?
Ich habe es jetzt verstanden.
Ja, danke nur. Nachfragen hört ich keine, alles. Dann kommen wir nach Niederbayern. Da steht was drin. Möchte jemand was dazu sagen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann lese ich es kurz vor. Wenn schon die Mailings ausgeschaltet sind, versuche ich, NDB durch Diskurs anzusprechen. Nicht großes Echo, aber mehr Kritik von bisherigen Benutzern. Ausschalten der NDB-Mailings beschwert die Einladung zum Stammtischen. Ja, das ist Dings, Niederbayern ist ein Diskurs, da kann sich tatsächlich jeder anmelden. Gerüchteweise fällt es Leuten sogar leichter. Das Ansprechen, ja, es gab Kritik, es gab auch Beschwerden, es gab sogar relativ viel Beschwerden, die auch nachvollziehen kann. Man hat halt versucht, jeden Landkreis irgendwie mit einem halben Satz anzusprechen. Das ist von einigen Teilnehmern als BAM aufgefasst worden. Wir haben es trotzdem stehen lassen, aber wie gesagt, ich kann es durchaus nachvollziehen. Haben wir Fragen dazu? Gut, gehen wir weiter nach Oberbayern. Da stehen Dinge drin. Wer hat die denn eingetragen?
Die hat der Bastin eingetragen. Ich lese das mal vor oder ich erzähle das mal. Wir sind dabei, den Bezirksparteitag vorzubereiten. Der ist am Sonntag, den 3. Dezember um 11 Uhr in der LGS. Da ist auch ein Link drin zum Bezirksparteitag. Dann ist noch am 15.11. um 19 Uhr ein Vortrag in der LGS. Moderne Zeiten, wie Sie Ihr Handy sicher gegen Angriffe und sich selbst immun gegen Fake News machen. Ebenfalls in der LGS in München, 19 Uhr am 15.11. Da ist auch ein Link zu dem auf Facebook zu diesem Event.
Ich danke dir, Dorle. Ja, ich kann das Event auf jeden Fall empfehlen. Der Referent ist mir persönlich bekannt und macht sehr gute Vorträge. Also wer es irgendwie einrichten kann, schaut bitte hin, es wird sich lohnen. Und Bezirksparteitag, ja, da muss ich nicht viel dazu sagen. Zuschauer sind immer herzlich willkommen. Und Teilnehmer erst recht. Fragen hierzu? Gut, weiter nach Oberfranken. Gibt es Nachrichten aus Oberfranken?
Das ja, ich kann vielleicht berichten. Ich habe gehört, dass auch die Oberfranken einen Bezirksparteitag haben, der geschickterweise wohl auch am Sonntag, den 3. Dezember ist. Wenn ich es richtig habe, fangen die allerdings erst irgendwann am Nachmittag an, so 15, 16 Uhr.
Ja, da machen wir extrem parallel Parteitagen. Das kriegen wir hin, wir sind Piraten. Ja, aber danke für den Hinweis, den könnte man noch eintragen. Ja, Oberpfalz, wie sieht's da aus? Jemand hat Dinge eingetragen und ich weiß von Menschen, die aus der Oberpfalz sind.
Das war doch bestimmt wieder der Benni.
Ich wollte keine Namen nennen. Nee, wenn keiner was sagen will, dann wenig Lust zur Zeit. Alle freuen sich auf die LPT, kann ich nur erwidern. Ich freue mich, euch zu sehen. Gehen wir weiter nach Schwaben. Martin.
Ja, wir hatten ja vor kurzem unsere physische Bezirksvorstandssitzung mit Vertretern der Kreisverbände. Wir fangen jetzt an, die Landtagswahl vorzubereiten. Es geht im Moment um die Frage, welche Kreisverbände Aufstellungsversammlungen in Bereichen übernehmen, die eben nicht komplett durch ihren Kreisverband abgedeckt sind, sondern darüber hinaus. Alles Weitere wird dann wohl der Bezirk selbst übernehmen. Ansonsten machen wir weiterhin fleißig auf Stammtische und so.
Ich danke dir, Martin, und auch Schwaben für die engagierte Arbeit und schön, dass ihr schon anfangt. Gehen wir nach Unterfranken. Gibt es jemanden aus Unterfranken, der Dinge berichten möchte? Das scheint nicht der Fall zu sein. Die tun Dinge. Ja, haben wir Mandatsträger anwesend. Nicht, dass ich mich hier in die Nesseln setze. Auch das ist nicht der Fall. Benni war gestern am Seminar zur kommunalen Jugendarbeit. Ich hoffe, wir hören da bald einen Bericht dazu. Ja, Berichte der bayerischen Kandidaten ist erst einmal auf Eis. Die kommen erst wieder. Die Juppies sind geladen zum Schülerinnenkongress, hieß das Ding. Wer kann dazu was sagen? Weiß jemand was?
Nee, das kam an den Landesvorstand. Ich habe es dann weitergeleitet an den Mirko von den Juppies und hoffe, die können da Dinge tun.
Okay, das hoffe ich auch. Würde mich freuen, wenn ich da hinschauen kann und Piraten treffe. Ja, Berichte der Beauftragten machen wir kurz. Die SG Wendt bereitet den LPT vor, das macht sie toll. Und da freue ich mich auch drauf. Und gibt es weitere Beauftragte, die Dinge erzählen möchten? Sei es administrativ oder thematisch.
Von der IT gibt es nicht viel, außer dass wir ein neues Mitglied haben. Der Patrick aus Niederbayern wird uns da jetzt ein bisschen unterstützen, aber sonst läuft.
Das ist das, was ich von der IT am liebsten höre und sehe und fühle. Danke dir. Auch an die ganze, an alle Beauftragten, sei es SKVent, sei es IT, sei es Datenschutz oder Recht. Bernd hat leider immer selten Zeit, tut aber viele Dinge. Sage ich auch im Namen des Landesvorstands an der Stelle schon mal Danke. Wir sehen uns hoffentlich alle am Landesparteitag. Aber ihr habt gut gearbeitet, auch wenn es immer schwieriger wird. Es läuft alles und habt es gut über die Runden gebracht. Da sage ich einfach mal Danke dafür. Ja, Sonstiges. Haben wir Dinge für Sonstiges?
Ich habe noch eine Kleinigkeit. Ich mache ja seit letztem Jahr so Startup-Planer. Da kannst du halt so eine Aufgabe über 48 Monate planen, ob das jetzt Kostenerlöse sind oder irgendwelche Webseiten, Besucher, Downloads, was weiß ich. Also gibt es halt verschiedene Rechenmodelle, mit denen man Dinge über die Zeit durchrechnen kann. Und man kann so kleine Annahmen machen und die Software zählt die zusammen und gibt einem die mittlere statistische Erwartung. Ich habe vor ein paar Wochen eine Variante ausgegliedert, die nennt sich Pirate Desire. Das ist halt eine Vollversion. Da kommt am Anfang ein Pop-up. Das Pop-up sagt Brand Transparency, Privacy Protection and Participation or Values. Man muss halt auf OK klicken. Damit hoffe ich, dass alle Leute, die zur CDU gehen oder FDP oder AfD oder solche Selbstbediener, dass sie gleich keinen Bock mehr haben. Und für Piraten ist halt frei. Falls es irgendwie interessiert, ich habe es auf meinem Blog verlinkt, martin@wordpress.com. Und ich habe jetzt die beiden Piratenshops, die ich finden konnte, NRW und vom Mund mal angeschrieben, ob die Lust haben, das zu verlinken, dann können die das auch verteilen. Und ich habe ein paar Flyer gemalt, die habe ich denen auch zugeschickt. Das Piratige daran, was ich daran sehe, ist halt, dass das, diese Rechner halt transparent sind. Die stellen alle Berechnungen dar. Sie beschützen die Privatsphäre der Menschen absolut, indem sie gar keine Daten erheben. Und es gibt trotzdem so eine Art Mitbestimmung, weil ich auf Twitter zwei Wettbewerbe gemacht habe, wo halt über Ideen und über das Improvement der Plattform als solche halt abgestimmt werden kann. Und also, wenn jetzt jemand interessiert, gerne auf mich zu kommen.
Ja, ich danke dir. Wenn du magst, kannst du gerne auf einen Link unten reinkippen und das Sonstiges, dass man dich dann auch wiederfindet und entsprechend ansprechen kann.
Guck mal auf Twitter unter Pirate Desire. Ich kann hier nicht tippen auf dem iPad in das Mumble, aber da unter Twitter-Account @PirateDesire, da habe ich das Ding verlinkt. Oder auf martin@fredrus.com halt.
Ja, okay, danke. In der Zeit ist ja drin. Jo, haben wir weiteres für Sonstiges?
Ja, ich möchte es natürlich auch in der Aufzeichnung nochmal erwähnt wissen. Ich möchte euch, oder was heißt euch, dem Landesvorstand und allen, die so Bayern am Leben halten, nochmal danken. Ich glaube, wir machen in Bayern alle einen guten Job, sei es Beauftragten, sei es der Landesvorstand. Ja, und ich freue mich auch auf den LPT. Ich glaube, es wird eine gute Veranstaltung. Es gibt eine Menge Kandidaten und ja, ich freue mich drauf. Danke.
Ich danke dir, Thomas. Ja, nehme ich jetzt einfach mal stellvertretend entgegen. Aber ich sage es ganz bewusst, es wird unter Garantie, ist jedes Vorstandsmitglied gemeint. Also wie gesagt, es ist ein toller Vorstand. Es ist schon schade, dass es zu Ende geht. Jo, weiteres. Dann bedanke ich mich für die heutige Sitzung. Es war die letzte Sitzung des aktuellen Landesvorstands. Wir sehen uns bereits, wer Zeit hat, morgen Abend, ansonsten am Samstag. Und wir wählen uns so ein neues Ding. Neuen Landesvorstand und eine tolle Satzung, ein tolles Programm und alles wird gut. Nee, ich freue mich auf den Parteitag, ich freue mich darauf, euch zu sehen und schließe hiermit die Sitzung um 22.22 Uhr. Die Aufnahmen sind zu beenden und habt eine gute Nacht, kommt gut heim und bis spätestens Samstag. Ciao, ciao.